Antenne Steiermark.
Es muss aber nicht immer gut funktionieren, ja, sondern es kann einfach sein, dass der Spitzenkandidat eben nicht so der Vote-Getter ist, wie man sich das erwarten würde. Gelegentlich wird das Thema Corona noch einmal hochgezogen. Ja. Jeder hat einmal klein angefangen.
Der Podcast für alle Steirerinnen und Steirer.
Am 29. September ist es soweit. Nationalratswahl 2024 bei uns in Österreich. Und in diesem Zusammenhang jetzt bei uns im Studio zu Gast Politologe Heinz Wassermann. Danke fürs Kommen.
Bitte gerne.
Erste Frage mal. Ein Teil der Antwort natürlich steckt schon in der Frage, aber vielleicht eher im Detail. Was, wen wählen wir da überhaupt?
Mehr als Zyniker könnte man sagen, wenn wir das so wüssten. Aber ganz pragmatisch gesehen wählen wir zuerst einmal Parteien, dann wählen wir Listen, in einem dritten Schritt eventuell Personen über Vorzugsstimmen und nach den dementsprechenden Auszählungsverfahren konstituiert sich dann proportional zu den Stimmen auf der Basis von Grundmandaten beziehungsweise für Prozenthürde dann der österreichische Nationalrat.
Und was tut er dann für uns? Weil wir wählen sie ja. Das heißt, die sollten ja auch irgendetwas für uns tun.
Das sind unsere Abgeordneten und von denen hoffen wir, dass sie möglichst gescheite Gesetze für uns machen.
Oft ist es ja auch so, vor allem jetzt, jede Partei hat ihren Spitzenkandidaten beziehungsweise ihre Spitzenkandidatin. Die lachen auch immer nett von den ganzen Plakaten und so weiter. Ich habe hin und wieder das Gefühl, dass es oft auch zu einer Persönlichkeitswahl wird und die Partei ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ich versuche das kurz zu erklären, was mein Gedankengang war. Wie Sebastian Kurz noch Bundeskanzler war und es dann nicht mehr war, ist ja die Regierung, was die Koalition betrifft, dieselbe geblieben, nur ein paar Persönlichkeiten sind ausgetauscht worden. Und wie eben der jetzige Bundeskanzler Karl Nehammer da war, haben sehr viele gesagt, den brauche ich nicht, den habe ich nicht gewählt. Was ja durchaus stimmt, weil ich habe die Partei gewählt und nicht ihn. Ist es mittlerweile so, dass man auch Gesichter und Persönlichkeiten wählt und nicht nur mehr Partei plus Parteiprogramm?
Naja, erstens einmal, um das in Relation zu stellen, wir wählen Parteien bzw. dann Mandatare und Mandatarinnen, aber nicht einen Bundeskanzler oder einen Minister, sondern das ist dann Folge von Koalitionsverhandlungen und wer dann eben die Ämter übernimmt. Man merkt schon, und das ist kein neuer Trend, sondern das zeichnet sich eigentlich schon seit den 70er Jahren ab, dass die Person des Spitzenkandidaten zunehmend die Parteien in den Hintergrund rückt, wie zum Beispiel in den 70er Jahren Kreisky wer sonst, ja, oder lasst Kreisky und sein Team arbeiten. Das einzige Mal, was ich mir jetzt in den letzten Jahren erinnern kann, und das ist mittlerweile fast schon zwei Jahrzehnte, das war dann die Nationalratswahl 2006, wo die SPÖ gesehen hat, also der Alfred Gusenbauer ist nicht so der wahnsinnige Sympathie- und möglicherweise Stimmenbringer, den bauen wir eher in ein Team ein, aber ansonsten ist die Personalisierung schon ein unverkennbarer Trend der Zeit beziehungsweise State of the Art. Nun muss man aufpassen, ja, bei Sebastian Kurz hat das wahnsinnig gut funktioniert. Das hat eigentlich auch bei allen FPÖ-Spitzenkandidaten sehr gut funktioniert. Es muss aber nicht immer gut funktionieren, ja, sondern es kann einfach sein, dass der Spitzenkandidat eben nicht so der Vote-Getter ist, wie man sich das erwarten würde.
Ist es in dem Fall jetzt gut oder schlecht? Weil grundsätzlich ist es ja mit unserer drei Gewaltenteilung, wir haben die Judikatur, die Gesetzgebung und die Regierung, dass die ja voneinander getrennt sein sollen, damit man eben nicht der eine mit dem anderen zusammenpackelt. Jetzt ist es natürlich so, dass die Regierung und das Parlament durch Koalitionen und Co. durchaus sehr Hand in Hand gehen. Ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes, wenn ich quasi bei einer Partei meinen Kreuzern mache, Spitzenkandidat in Spitzenkandidat, in dann meinem persönlichen Fall Kanzlerin Kanzler wird, weil in dem Fall die bestimmen dann in der Regierung und wird die Koalition dementsprechend, wenn sie die Mehrheit hat im Parlament, die Hand heben und sagen, ja passt, so machen wir es.
Das ist ja eigentlich auch die innerparlamentarische Gewaltenteilung. Ja. Wofür sind die Koalitionsparteien da? Die sind dazu da, das Regierungsprogramm abzuarbeiten und die Mehrheiten zu sichern und dementsprechend ist auch die Aufgabe der Opposition zu sagen, naja, wir finden das alles nicht so wahnsinnig super, sondern unsere Kritikpunkte sind die und die. Also das ist eigentlich das ganz normale parlamentarische Prozedere. Was man am österreichischen Parlamentarismus aber massiv kritisieren muss, ist, dass es kaum Gesetzesinitiativen aus den Parlamentsclubs beziehungsweise aus den Regierungsparteien kommen, sondern das ist mehr oder weniger, sind das durch die Bank Regierungsvorlagen. Sprich, die Bundesregierung zimmert sich die Gesetze, die dann der Nationalrat kontrollieren sollte, ob die Bundesregierung eh die Gesetze einhält. Das ist zum Beispiel im Deutschen Bundestag ganz anders. Ja, also sind die Parlamentarier erstens einmal einen wissenschaftlichen Dienst, den gibt es im österreichischen Parlament zum Beispiel überhaupt nicht. Und die sind natürlich, weil Gesetze sind nicht nur, ich hätte gerne das und das, sondern das muss ja auch formuliert werden, das muss abgetestet werden, ob es verfassungskonform ist, ob es EU-konform ist und so weiter und so fort. Und diese Kapazität fehlt dem österreichischen Parlament beziehungsweise den Parlamentsclubs de facto völlig.
Wieso ist Wählen gehen so wichtig? Die Wahlbeteiligung ist immer wieder ein großes Thema. Viele Menschen gehen gar nicht hin, weil sie denken, was interessiert mich der Blödsinn auf gut steirisch. Warum ist es aber wichtig, auch wenn ich noch nicht weiß, wo mache ich mein Kreuzerl, dass ich trotzdem hingehe und vielleicht sogar gezielt ungültig wähle? Kann man das irgendwie vergleichen? Ist es dann gescheiter, wenn ich weiß, ich kann eh keinen wählen, dass ich gleich daheim bleibe? Wie ist das?
Naja, also eine ungültige Stimme hebt zwar grundsätzlich die Wahlbeteiligung, hat aber mit dem Wahlergebnis nichts zu tun, weil es zählen ausschließlich die gültigen Stimmen. Es ist natürlich schon für die Legitimität einer parlamentarischen Demokratie schon durchaus ein Indikator, ob jetzt 45% wählen gehen, 60% oder 80% wählen gehen. Auf der anderen Seite, den Parteien kann es völlig egal sein, wie hoch die Wahlbeteiligung ist, sondern ganz im Gegenteil, je geringer die Wahlbeteiligung ist, desto billiger wird der Mandat, sprich ich, dementsprechend weniger Stimmen brauche ich. Ich habe mal in einer politischen Diskussion den ketzerischen Vorschlag gemacht. Ich würde sagen, wenn die Wahlbeteiligung bei 70% ist, dann bleiben 30% der Parlamentssitze automatisch leer und dementsprechend teuer werden dann die Parlamentssitze beziehungsweise die eigenen Sitze oder die eigenen Mandate. Sie können sich vorstellen, was ich mir anhören habe können. Ja, also vom billigsten Populismus bis zu knapp vom Faschismus war alles dabei. Ja, aber das wäre natürlich schon ein Indikator, wenn man das auch wirklich optisch sehen würde. Aha, ein Drittel oder 40% fühlen sich offensichtlich von diesem demokratischen System nicht ausreichend vertreten und bleiben dementsprechend zu Hause und dementsprechend bleibt das Ganze leer. Wobei das bei den Nichtwählern, da gibt es zumindest zwei unterschiedliche Erklärungsansätze. Der erste ist klassisch der, die sind von der Politik nicht mehr erreichbar, die haben sich aus dem politischen Interesse, Tagesprozess verabschiedet. Andererseits gibt es auch die Erklärung, naja, die gehen nicht hin, weil sie eigentlich eh mit allen relativ zufrieden sind. Ja, welche Erklärung jetzt griffiger ist, kann ich nicht sagen. Ich möchte nur auf das hinweisen, es gibt auch noch eine alternative Erklärung.
Ist es von der Symbolik her wichtig, hinzugehen und ungültig zu wählen? Ich weiß schon, dass nicht ausgewertet wird, ob da jetzt oben steht mit, ich will euch nicht wählen aus diesem und jenem Grund oder ob der Stimmzettel leer bleibt und so weiter. Aber wäre es zumindest optisch und symbolisch ein Signal, dass die Politik merkt, die Menschen wären bereit, wir müssen anscheinend nur was anderes machen?
Das durchaus, ja. Also wenn ich zu einer Wahl gehe und dann wirklich bewusst ungültig wähle, dann signalisiere ich ja damit, ich bin an den ganzen parlamentarischen Abläufen, am demokratischen System schon durchaus interessiert, aber für mich gibt es offensichtlich kein Angebot. Wobei, Angebotsverknappung leiden wir bei der Nationalratswahl jetzt eh nicht.
Das ist nämlich eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Am steirischen Stimmzettel, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, sind 11 Parteien um. Es ist ja nicht in jedem Bundesland gleich, weil manche Parteien nur in manchen Bundesländern antreten und nicht in allen. Da wird der Zettel ganz schön groß und die Schrift immer um einiges kleiner. Jetzt ist es so, wenn man hier und da auf die Umfragen schaut, dass es sehr viele Klein- bis Kleinstparteien gibt, die, und alle 11 werden es nicht schaffen in den Nationalrat, ohne jetzt irgendjemanden verteufeln zu wollen, aber das wird sie einfach nicht ausgehen, zumindest an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Was heißt das jetzt, wenn ich trotzdem für diese Kleinst- oder Kleinparteien abstimme? Weil dann ist es eine gültige Stimme, trotzdem zieht niemand in den Nationalrat, der mich irgendwie vertreten könnte, ein. Was bedeutet das für die Parteien, generell für die Zusammensetzung der Abgeordneten und auch für meine Stimmabgabe?
Für die Parteien, die eben diese Hürde überspringen, also sprich ein Grundmandat beziehungsweise die österreichweite 4%-Hürde, sind eigentlich so kleine kannibalisierende Parteien relativ angenehme Zeiterscheinung, weil dadurch wird wiederum ein Mandat billiger, nämlich über das sogenannte Tonsche-Verfahren, das ist das Auszählungsverfahren, wie eben dann die Mandate in den unterschiedlichen Ermittlungsverfahren dann auch vergeben werden. Zu Kleinparteien ist zu sagen, erstens einmal das geflügelte Wort, jeder hat einmal klein angefangen, ja, und es sind zum Beispiel die Grünen, 1983 am Einzug in den Nationalrat gescheitert. Ja, 3 Jahre später hat es dann wieder funktioniert. Ja, man braucht natürlich in der Politik schon einen sehr, sehr langen Atem, weil man muss natürlich wirklich schauen, wie schaffe ich das, möglichst flächendeckend irgendwo präsent zu sein. Das ist einmal einerseits eine Frage der personellen Ressourcen, aber selbstverständlich auch der finanziellen Ressourcen. Einige machen jetzt also einen Spaßfaktor drauf und sagen, pro Bundesland gibt es nur ein Plakat. Das hat ihnen der Peter Pilz 2017 vorexerziert. Der hat überhaupt nur österreichweit ein Plakat gehabt, also wirklich eines und nicht mehr. Damit schafft man es dann auch schon in die Medien, aber es ist natürlich für Newcomer-Parteien, außer sie sind wirklich so gut vorbereitet und professionell und personell so gut aufgestellt und vor allen Dingen, sie stoßen in eine Lücke, wie das die NEOS 2013 gewesen sind. Ja, die sind de facto aus dem Stand gekommen, aber das waren auch keine politischen Greenhorns, sondern die hatten alle schon eine politische Vergangenheit, sind zeitweise schon Mandatare gewesen und haben das Geschäft schlicht und einfach schon gekannt und gekonnt.
Es gibt gefühlt nichts Lieberes, was man aktuell in den Medien sieht und hört, Umfragen. Jeden Tag gibt es andere und jede Umfrage sagt etwas anderes. Wie sehr zeigt das Tendenzen, wie sehr kann man sich auf das irgendwie stützen oder ist das eh alles für nichts?
Die österreichische Demoskopie ist, was die Politikdemoskopie betrifft, eigentlich immer ziemlich punktgenau am Wahlergebnis. Was muss man bei Umfragen berücksichtigen? Die erste Frage ist schlicht und einfach, wer ist der Auftraggeber? Auftraggeber sind in Österreich traditionell Medien, aber Auftraggeber sind auch politische Parteien. Und politische Parteien spielen natürlich nur die Umfrageergebnisse hinaus, die für sie positiv sind und für die anderen eben nicht so negativ. Zweiter Indikator ist, wie groß ist das Sample? Ja, das bedeutet, wie viele Personen sind wirklich gefragt worden? Da geht man davon aus, dass es eigentlich in Österreich mindestens 800 Personen sein sollten und die sollten im Erhebungsmodus möglichst in einem Methodenmix erhoben werden. Sprich, es ist überhaupt kein Problem, eine Online-Umfrage zu machen, aber es sollte auch ein gewisser Anteil an Telefoninterviews drin sein, weil theoretisch soll jeder die Chance haben, an dieser Umfrage teilzunehmen. Also das Zweite ist dann schlicht und einfach das Sample. Das Dritte ist, das, was wir präsentiert bekommen, ist nicht das Ergebnis, das das Meinungsforschungsinstitut hat. Das Meinungsforschungsinstitut hat die sogenannten Rohdaten. Das sind die, die sich eindeutig deklarieren. Das sind zum Beispiel die, die nicht wissen, ob sie zur Wahl gehen, die, die sich noch nicht entschieden haben oder die, die einfach sagen, das geht aber eigentlich niemand was an, sind da schlicht und einfach nicht eingerechnet. Das bedeutet, da gibt's dann vom Institut zu Institut so abweichend so eine Zauberformel, was bedeuten diese Rohdaten im Endeffekt in einer Hochrechnung. Da sind sie meistens auch relativ gut, ja. Allerdings, was man bei österreichischen Meinungsforschungsinstituten gerade in der Politdemoskopie schon merkt, und das ist das sogenannte Hörding. Ja, das bedeutet, wenn jetzt ein Institut plötzlich Daten hat, die den anderen völlig widersprechen, ja, also völlig andere Rohdaten, und wenn die dann hochrechnen, dass eine Partei dann möglicherweise wahnsinnig weit vorne oder einen Totalabsturz erlebt, dann gibt es schlicht und einfach das, was man in Österreich sagt, jetzt muss einmal zusammen. Ja? Und da wird, ich weiß es, weil profilierte und prominente Meinungsforscher eine gute Freundin von mir ist, da wird einfach telefoniert und gefragt, wie schauen denn bei euch die Rohdaten aus? Ja? Und bevor sich dann jemand hinaushängt und möglicherweise wirklich falsch liegt, das ist natürlich ein Reputations- oder Image-Schaden fürs Institut, glätt man das dann wieder in diese Richtung an, wo eh die meisten schon drin sind. Und der nächste wichtige Punkt, das wurde eine Zeit lang interessanterweise von einer Gratiszeitung in Wien, nämlich von heute, praktiziert, und so sollte man das auch tun, wenn jetzt eine Partei bei einem 800er Sample von mir aus 25% hat. Und bedeutet das, wenn man die Schwankungsbreiten hernimmt, die liegt zwischen 22,5 und 27,5%. Das bedeutet, das ist schlicht und einfach der Buffer und da dazwischen wird es irgendwo liegen. Und deswegen ist es dann immer leicht, den Instituten zu sagen, ja, ihr seid ja völlig falsch gelegen. Nein, sie sind eigentlich total richtig gelegen, ja, weil es schlicht und einfach die Schwankungsbreite gibt. Und das ist dann zum Beispiel etwas, und das muss man den österreichischen Medien wirklich zum Vorwurf machen, weil das ist keine Raketenwissenschaft, das habe sogar ich verstanden, ja, weil addieren und subtrahieren sollte man noch können. Und ansonsten gibt es einen Taschenrechner oder Excel, dass man einfach auch die Schwankungsbreiten addiert. Das hat natürlich für die Medien dann möglicherweise den Nachteil, dass so diese Eindeutigkeit, die eben diese 27% suggerieren, halt in der Politikberichterstattung nicht so weiter zu transportieren ist. Aber man sollte das zumindest schon machen.
Ganz am Anfang ist es gefallen, politische Parteien nehmen ihre Umfragen gern her, um vielleicht zu zeigen, mit wie gut und erfolgreich sie nicht schon sind. Und da jetzt gehen wir es richtig an. Ich glaube aber auch, dass das eine für die Wählerinnen und Wähler nicht unwesentlich ist, weil sie sich denken, okay, so ticken die anderen, passe ich da irgendwie in ein Schema rein und so weiter und so fort, möchte ich mit meiner Stimme, weil ich diesmal anders wähle, irgendwas verhindern, irgendetwas unterstützen, oder ich habe einfach gar keine Meinung und ich schließe mich der Masse an und dann werde ich schon mal Ruhe haben. Es wird auch alles eine Rolle spielen. Und was jetzt meine Frage wäre, geht in eine andere Richtung, schlagt aber in dieselbe Kerbe, spielen Ergebnisse von vorherigen Wahlen, wie es zum Beispiel jetzt die EU-Wahl war in diesem Jahr, wo die FPÖ als stimmenstärkste Partei hervorgegangen ist, spielt so etwas dann auch bei einer Nationalratswahl eine Rolle mit, okay, so haben wir heuer schon gewählt?
Das mag schon sein, wobei es schlicht und einfach das empirisch untermauern zu können. Also ich kenne keine Methode, wie das funktioniert. Aber was es ganz sicher ist, ist, wenn eine Partei von mir aus die EU-Wahl, ja, die in Österreich und nicht die oberste Priorität hat, aber die gewinnt, dann macht das schon etwas mit dem Personal und mit dem Parteiapparat, ja, unter dem Motto, wir können gewinnen, ja. Wenn das ein massiver Absturz ist, dann ist natürlich der Kater nicht nur am Motor groß, sondern der Kater zieht sich da möglicherweise wie eine Migräne über Monate hinweg. Ja. Das bedeutet, es reicht ja nicht, wenn die Spitzenkandidaten rennen wie die Verrückten, ja, sondern man muss den ganzen Apparat am Laufen haben. Und wenn man sich jetzt von mir aus das steirische Wahljahr anschaut, da haben wir im Juni die EU-Wahl gehabt, dann haben wir jetzt im September haben wir die Nationalratswahl, dann haben wir im November die Landtagswahl und dann haben wir nächstes Jahr im März schon wieder Gemeinderatswahlen. Ja. Das bedeutet, der politische Apparat muss im Endeffekt ein Jahr wirklich auf Hochtouren laufen, ja. Und das kennt man ja zum Beispiel am Fußball, wenn man im sogenannten Flow ist, ja. Dann gelingen plötzlich Tore, die ansonsten nicht gelingen. Und wenn halt die Mannschaft nicht gut drauf ist oder der Stürmer nicht gut drauf ist, dann trifft er das leere Tor nicht, ja. Also, ich glaube, wesentlich interessanter ist das, was sich dann so in den Köpfen auch abspielt. Mhm. Ja, wobei man dann auf der anderen Seite nicht weiß, wie zum Beispiel eine Wahl zum Europäischen Parlament, die eigentlich so im österreichischen Wahlsystem eigentlich die wichtigste Wahl ist und erst dann kommt Nationalratswahl und von der Landtagswahl und Gemeinderatswahl rede ich gar nicht, ist das möglicherweise auch so eine Blitzableiterwahl, ja, dass man sagt, wo steht da in Brüssel und wo sitzen die noch? In irgendeiner Burg? Ah, in Straßburg sitzen die auch noch. Wo steht da denn? Ist mir völlig egal, diesmal wähle ich einfach die und die. Ja, aus Jux und Tollerei, aus Protest oder aus Bestimmen oder sonst etwas.
Spielt die Landespolitik in den jeweiligen Bundesländern oder auch bei uns in der Steiermark für diese Nationalratswahl irgendwie eine Rolle? Hat das irgendeine Auswirkung für irgendwas, dass ich sage, ich fühle mich von der Landesregierung gut richtig vertreten? Das könnte mein Bund auch vorstellen oder sind es zwei Paar Schuhe?
Ich vermute, es sind schon durchaus zwei Paar Schuhe. Ja, es gibt natürlich noch immer so dieses Phänomen des Stammwählers, aber der ist mittlerweile auch schon in Richtung Zentralfriedhof unterwegs und es wird wirklich von Wahl zu Wahl unterschieden. Ja, also besonders krass ist dann, dass dann in urbanen Zentren und die absolute Spitzenleistung hat da wirklich Graz, ja, wo wirklich von einer Wahl zur anderen völlig andere Mehrheiten bzw. Wahlsieger und schwere Wahlverlierer da sind.
Die Briefwahl ist auch immer wieder ein Thema, weil viele sagen mit, ich bin nicht da oder ich habe einfach keine Lust, keine Zeit an diesem Sonntag, ich bestelle mir eine Wahlkarte, schicke sie zurück und haben fertig, habe meine Stimme abgegeben. Oft hat man nur bei den letzten Wahlen auch gehört, je mehr Menschen es machen, desto schwieriger ist es dann am Wahlsonntag selbst zu sagen, so ist es ausgegangen, weil eben noch so viele Kuverte irgendwo rumliegen, die noch ausgezählt werden müssen. Hat die Briefwahl irgendwie für diesen einen Wahlsonntag dann eine große Bedeutung im Vorfeld, währenddessen danach oder ist es einfach wurscht, ob ich davor, am Sonntag oder wie ich immer wähle?
Wenn man sich die Hochrechnungen von SORA anschaut, beziehungsweise mittlerweile heißt das Institut ja Foresight, also abgesehen davon, dass ich die Leute unheimlich gern mag, ja, ich staune immer wieder, wie die wirklich aus ein paar Wahlergebnissen, weil mir ist um 17.15 Uhr nicht da, mit der Briefwahlprognose im Endeffekt, sind wir wieder bei der Schwankungsbreite, fast immer eine Punktlandung schaffen. Es hat so, die Briefwahl ist in Österreich, ich glaube es in den 80er, 90er Jahren eingeführt worden. Da hat es eine Zeit lang so die Faustregel gegeben, ja, Briefwähler, das ist interessant für die Grünen und auch interessant für die ÖVP. Ja? Also so dieses bildungsbürgerliche, urbane Publikum. Und da sind dann auch durch die Briefwahlen Stimmen dann durchaus auch noch Mandate gewandert. Ja? Das wäre mir in letzter Zeit nicht mehr aufgefallen, dass, wenn von mir aus die Grünen ganz knapp oder relativ knapp am Mandat XY sind, dass dann die Briefwahlstimmen dann noch irgendwas in Bewegung bringen, sondern das ist mittlerweile interessanterweise relativ gleich verteilt. Ja. Und was man ja auch nicht vergessen sollte, Briefwahl wird ja nicht nur von denen in Anspruch genommen, die sagen, naja bitte, der Sonntag ist mir heilig, also ich muss nicht in die Kirche gehen, aber er ist mir so heilig, da fahre ich mit der Familie ins Grüne, aber ich bin natürlich ein pflichtbewusster Staatsbürger und gehe zur Wahl, sondern es gibt mittlerweile immer mehr alte Menschen, ja, die schlicht und einfach nicht ins Wahllokal kommen. Und die, also ich kenne das von meiner Mutter, die wählen dann einfach über Briefwahl. Ja, und wie gut, dass es das gibt, ja, weil ansonsten wäre langsam ein substanzieller Teil der Bevölkerung vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen.
Kommen dann kurz zu den Parteien im unter Anführungszeichen spezielleren. Ich weiß, es ist schwierig, die Parteiprogramme sind teilweise dicker als irgendeine Fachliteratur, aber es gibt trotzdem Kernthemen, die die Parteien immer ansprechen, die sie bedienen, wo sie sagen, wenn wir eure Stimme bekommen, dann gibt's das, das, das. Vielleicht kann man zu den einzelnen Parteien ein paar Dinge nennen. Ich würde sie jetzt einfach aufzählen, dass wir so durchgehen. Wenn ich als Wählerin, als Wähler mein Kreuzerl bei der ÖVP mache, was kann ich mir als Wählerin, als Wähler davon erwarten?
Mit dem Erwarten wäre ich ein bisschen vorsichtig, also was wird mir versprochen, ist vielleicht ein bisschen neutraler. Das Thema Sicherheit in Kombination mit dem Generalthema Migration. Und ansonsten sieht man von der ÖVP, oder ist die ÖVP in dem programmatischen Dilemma, dass wenn sie sagt, ja, Bürokratieabbau und Entrümpeln und Entlasten und so weiter und so fort, dass man sagt, naja, liebe ÖVP, jetzt bist du seit 1987 in der Bundesregierung, warum hast du das noch nicht gemacht? Ja? Dann eine relativ klare Gegenpositionierung zu den Grünen beim Thema Klimaschutz. Ja. Also Renaturierung war juristische Watschen für die ÖVP, aber natürlich das Beharren auf dem Verbrennermotor und so weiter und so fort. Das bedeutet, da ist relativ wenig Visionäres oder Zukunftsorientiertes drin, sondern das bedient vor allen Dingen ein Klientel, das sich eigentlich in die gute alte Zeit zurücksehnt, wobei die gute alte Zeit, wie wir wissen, nicht immer so gut gewesen ist. Aber das ist schon so, ja, das Angstnehmen vor einer durchaus turbulenten Gegenwart und vermutlich auch turbulenten Zukunft. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, etwas, was bei der ÖVP natürlich immer mitgeht in der Programmatik oder in der Umsetzung, das ist natürlich eine Lobbyorganisation für die Landwirtschaft, ja, und dort eher für die Großlandwirtschaften, weniger für die Kleinbauern und die Biobauern. Auch was die Wirtschaftspolitik betrifft, es wird sich nicht dramatisch viel ändern. Eine sehr mutige Ansage war vom Bundeskanzler Nehammer, es braucht kein Sparpaket, sagen zwar alle Ökonomen etwas anderes, aber was war schon ein ausgewiesener Wirtschaftswissenschaftler. Und natürlich auch das Thema Wirtschaftsstandort, wobei ich mittlerweile, so von meiner Einschätzung her, dürfte die ÖVP doch ganz, ganz massiv an Wirtschaftskompetenz oder an zugeschriebener Wirtschaftskompetenz verloren haben.
Was verspricht mir die SPÖ?
Die SPÖ verspricht, dass wenn ich mir den Zeh anschlage, dann dass sofort ein Arzt für mich verfügbar ist. Und zweitens, dass wir in Zukunft natürlich auch nicht sparen müssen. Wirtschaftspolitisch vielleicht interessant, dieser angekündigte 20 Milliarden Transformationsfonds für die österreichische Wirtschaft. Das ist zumindest dann wirtschaftspolitisch ein Markenzeichen. Ja, und dass, wenn diese Reichen und Superreichen ihren Anteil dann auch bezahlen, dass wir Milch und Honig haben und vermutlich nicht wissen, wohin wir mit dem ganzen Geld sollen. Das ist schon so das klassische Thema Umverteilung, soziale Sicherheit und da geht's dann jedem Kind ein warmes Mittagessen. Da geht's dann vor allen Dingen auch um das Gesundheitsthema. eben, dass die E-Card und nicht die Kreditkarte ist. Aber was man beim Barler für meine Begriffe relativ wenig thematisiert, ist, dass er unheimlich stark auf so einer identitätspolitischen Schiene fährt. Er spricht immer von Respekt und von Anerkennung und so weiter und so fort. Jetzt bin ich natürlich in einer wahnsinnig privilegierten Arbeitssituation, ja, aber er konstruiert eigentlich ein Bild von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie im 19. oder 25. Jahrhundert, dass die einfach ihren Arbeitgebern ausgeliefert sind, und er malt eigentlich von Österreich ein Bild, dass man sich fragt, ja, ist jetzt ganz Österreich ein Slum und nur ich habe das Glück, in einer schönen Gegend zu wohnen. Ja? Also wie das funktionieren wird, wird man dann sehen.
Was verspricht mir die FPÖ?
Eine Festung Österreich und hochgezogene Mauern. Österreich den Österreichern oder Österreich den wirklichen Österreichern. Und die wirklichen Österreicher sind halt dann die 27%, die die FPÖ wählen. Gelegentlich wird das Thema Corona noch einmal hochgezogen. Ja, so, da scheint wirklich noch genug Frustration oder möglicherweise auch Wählerpotenzial abzuholen zu sein. Aber ansonsten sieht man von der FPÖ relativ wenig politische Wegmarken. Es ist allerdings nicht Neues. Ja, die FPÖ war eigentlich zumindest seit Jörg Haider sie auf Populismus getrimmt hat, kaum mehr wirklich eine Programmpartei, wo man dann gesagt hat, das und das werden die Themen werden. Ja, allerdings mittlerweile oder diesmal in einer Schärfe und Tonalität, die es unter Strache und Haider in dieser Akzentuierung noch nicht gegeben hat. Die FPÖ hat vor kurzem ein Wirtschaftsprogramm präsentiert, das sich eigentlich liest wie aus dem Katechismus des Neoliberalismus. Das ist zum Beispiel mal auch medial überhaupt kein Thema. Und die FPÖ ist vermutlich gut beraten, das Thema Wirtschaftsprogramm nicht allzu hoch zu hängen.
Wie schaut es bei den Grünen aus?
Bei den Grünen ist natürlich Umweltschutz, Klimapolitik das Thema, das sie sich auch nicht aus der Hand nehmen lassen, was relativ clever ist. Die Frage ist, so die grüne Erzählung ist, was haben wir in der letzten Legislaturperiode alles erreicht? Und da ist in einigen Themenbereichen offensichtlich wirklich was weitergegangen. Was mir ein bisschen fehlt ist, was bieten mir die Grünen in einer künftigen Regierung? Und da sehe ich so den Zukunftsentwurf nicht. Kreisky hat einmal gesagt, Dankbarkeit ist keine politische Kategorie, und es hat noch keine Partei eine Wahl gewonnen, indem sie auf der Schiene gelaufen ist, schaut's, wie super wir gewesen sind, sondern der Punkt ist, schaut's, wie super wir sein werden. 2019 sind die Grünen ja mit einer relativ breiteren Strategie gefahren. Die sind natürlich auf dem Klimathema wirklich wieder ins Parlament hineingesurft. Aber es war natürlich Anstand in der Politik, politische Ethik, Transparenz und so weiter durchaus ein Thema. Und mittlerweile sehe eigentlich nur mal, dass wer Klimaschutz haben will, der kann nur die Grünen wählen. Sonst sehe ich da relativ wenig programmatische Eckpunkte, die auch wirklich nach außen kommuniziert werden. Ja, natürlich in den Programmen steht das und das und das drin, aber nicht einmal, dass ein Freak wie ich liest Wahlprogramme von vorne bis hinten. Ja. Und der Punkt ist ja, die Parteien wissen ja wohl, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, und dementsprechend werden natürlich nur die Stärkefelder adressiert und kommuniziert.
Was versprechen mir als Wählerin, als Wähler die Neos?
Weniger Steuern, das ist schlicht und einfach das Neos-Thema, wobei man da aufpassen muss, dass man nicht das berühmte Katzensack kauft, ja, sondern es geht den Neos vor allen Dingen um die Senkung der Lohnnebenkosten, und Lohnnebenkosten werden in Österreich nicht von den Arbeitnehmern, sondern von den Arbeitgebern funktioniert. Aber so das Steuerthema ist natürlich ein Thema. Dann selbstverständlich auch das Bildungsthema. Interessanterweise auch mittlerweile eine andere Positionierung oder ein anderer Zugang in der Frage der Migration. Ja, also das ist mittlerweile so in Richtung kontrollierte Migration. Das heißt, wir holen uns nur die, die wir dann auch wirklich haben wollen. Das ist ein massives Thema. Und dann natürlich schon auch, möglicherweise sieht sich die Frau Meinl-Reisinger jetzt wirklich schon in einem Ministerium sitzen, ja, und so die Positionierung, mit wem wir was machen, mit ÖVP und mit SPÖ, beide reformunwillig, beide träge bis zum Abwinken, und wir werden die große Reformkraft dann in Österreich werden. Was mich nur gewundert hat in der ersten Phase haben sie unheimlich auf das Thema Transparenz angespielt, beziehungsweise das kommuniziert oder plakatiert. Das war für mich, das passt zwar gut zu NEOS, ja, aber ob das so ein großer Bringer ist, hätte ich eher meine Zweifel.
Die fünf Parteien, die aktuell im Nationalrat sitzen, hätten wir jetzt, das kommen die, die gerne rein möchten. Beginnt man mit Bier? Was kann man sich darunter vorstellen, außer das Getränk? Was verspricht mir Bier?
Da fehlt mir auch irgendwie die Fantasie. Also wird sehr spannend werden, ob die Bierpartei, die ja zeitlang wirklich hochgehypt worden ist, wirklich den Einzug in den Nationalrat schafft. Ich glaube, der Spitzenkandidat merkt jetzt einmal, wie es ist, gegen scharfen Wind zu segeln und dass eben ein Nationalratswahl eine andere Liga ist als eine Bundespräsidentenwahl, wo ich eben außer Konkurrenz laufe. Ja, also ob ein zerrissene Jeans und halblange Haar und dieser lockere Habitus, ob das politisches Programm genug ist, wird man sehen müssen. Und das wird dann möglicherweise auch durchaus spannend werden, falls sie den Einzug in den Nationalrat schaffen, ob das so eine Mischung aus Verhaltensoriginellen wird, wie das ander dazu mal beim Team Sommer gewesen ist. Und das ist ja auch dann relativ schnell sang- und klanglos untergegangen.
Wo es laut zumindest Umfragen auch recht knapp sein könnte, für ein Ja-Nationalrat oder Nein-Nationalrat ist bei der KPÖ. Die KPÖ hatte hier und da, sei es in Graz oder auch in der Salzburger Gegend, durchaus schon ordentlich Erfolge erzielt. Wie schaut das jetzt auf Bundesebene aus? Was versprechen Sie mir, dass Sie es vielleicht doch schaffen mit dem Nationalrat?
Naja, Sie spielen natürlich Ihr Thema, wo Sie absolute Themenkompetenz haben, und das ist das Thema Wohnen. Ob das so österreichweites Bringer-Thema ist, ist schwer zu sagen, ja, weil Wohnraum ist natürlich in urbanen Räumen ein massives Thema. In ländlichen Räumen ist es eher der Leerstand. Ja, also man kennt ja wohl genug Gemeinden, wo die Häuser mehr oder weniger unbewohnt sind, womit das möglicherweise auch bei der KPÖ ein Problem ist. Sie haben einen Spitzenkandidaten, der halt nicht so diesen Markenaufbau, aber auch nicht dieses Charisma hat, wie das zum Beispiel ein LKK in Graz hat oder wie das ein Dankl in Salzburg hat. Ja, und ob das, ich meine, das KPÖ-Programm ist ja traditionell relativ umfangreich und relativ dick, ja, aber sie spielen vor allen Dingen dieses Thema Wohnen. Aber natürlich am Thema Wohnen oder mit dem Thema Wohnen kann man natürlich ganz andere Politikfelder auch noch bespielen, ja, so wie soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort.
Die anderen Parteien, die noch auf der steirischen Liste auch sind, sind GASA, die Liste Marlene Petrovic, mhm, und auch noch MFG und keine. Ja. Was kann man sich von denen erwarten? Was versprechen die mir? Wie sind die für mich als Wählerin, als Wähler vielleicht greifbarer?
Wir haben zwei Parteien, die Liste Marlene Petrovic und die MFG, die das Corona-Thema bzw. Corona-Impfung, Corona-Politik und so weiter noch einmal hochziehen wollen. Ob das funktioniert, glaube ich eher nicht, sondern dieses Thema ist wirklich wieder zurück bei der FPÖ. Ja. Bei den Landtagswahlen, vor allem in Oberösterreich, hat das ganz anders ausgeschaut. Dort hat ja MFG dann durchaus realisieren können, aber bei den Wahlen danach war dann eigentlich kein Blumenstrauß mehr zu gewinnen. Marlene Petrovic adressiert ja diesen halb esoterischen grünen Birkenstockflügel, den es immer gegeben hat, ja, wissenschaftsskeptisch bis wissenschaftsfeindlich. Ob das der große Bringer wird, weiß ich auch nicht. Die Liste Gaza, das ist so der, wie soll man sagen, der gerade noch tolerierbare Antisemitismus in Österreich, der jetzt eben auch eine politische Vertretung hat, und das Personal dort ist ja, hat ja auch eine gewisse Pikanterie. Die Partei Keine von denen, beziehungsweise früher der Wandel, das ist so eine ehemalige Juso-Partie, die immer nicht erwachsen geworden ist, ja, also so am linksradikalen Flügel, denen ist wahrscheinlich die KPÖ schon zu rechts.
Bei Keine würde ich nur gerne eine Sache ansprechen, die ich durchaus nicht unerwähnenswert finde. Wenn man sich den Stimmzettel mit den 11 Parteien, mhm, anschaut, ist Keine auf Listenplatz 11, sprich ganz rechts außen, mhm, in dem Fall. Und da steht in 5 fetten Buchstaben Keine, mhm, und darüber Keine von denen. Ja. Das ist ja, und ich will es jetzt niemandem unterstellen, aber das kann man durchaus als Kalkül bezeichnen, weil wenn ich jetzt nicht vielleicht zu 100% eine Ahnung habe, wie die politische Landschaft aktuell ausschaut, kann man ja durchaus vielleicht glauben, es stehen 10 oben, die taugen mir nicht. Ich will keine von denen, weil es steht ja eh da, ich will keine von denen. Das ist aber nicht ein, ich will niemanden von den anderen sehen, sondern es ist eine Partei.
Ja, ja. Mich wundert es ja, dass die österreichische Wahlbehörde das durchgelassen hat, weil das wird die geprüft. In Österreich ist es so, es darf keine Parteibezeichnung mehr als 5 Buchstaben haben. Ja, und da passt keine genau hinein. Meine Vermutung ist, die haben sich das aus den launischen Bemerkungen von Peter Filzmeier geklaut und haben gesagt, weil er hat gesagt, gäbe es die Partei keine von denen, ja, dann würden die so und so viel gewinnen, ja, weil einfach das Repräsentationsprinzip nicht funktioniert. Also ich glaube, die haben da eine relativ schamlose Copyright-Verletzung gemacht. Aber es wird spannend werden, wie die Partei dann wirklich abschneidet, ja, weil so es hat schon das irgendwie so den Charme oder die Anmutung der Rostdeutscherei dabei.
Eine Bitte noch, jetzt sind wir alle Parteien durchgegangen, sehr im Detail. Vielleicht kann man es, so schwierig das auch ist, nochmal zumindest bei den größeren so eine Art Bullet Points durchgehen. Nicht im Detail jetzt. Thema ÖVP, welche 2, 3, 4, 5 Themen sind es, die Sie mir versprechen, die Sie dann hoffentlich auch halten?
Naja, wie schon gesagt, schließt halt einfach das Thema Sicherheit. Auch was die Wirtschaftspolitik betrifft, es wird sich nicht dramatisch viel ändern. Eine sehr mutige Ansage war vom Bundeskanzler Nehammer, es braucht kein Sparpaket, sonst war alle Ökonomen etwas anderes, aber was war schon ein ausgewiesener Wirtschaftswissenschaftler. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, etwas, was bei der ÖVP natürlich immer mitgeht in der Programmatik oder in der Umsetzung, das ist natürlich eine Lobbyorganisation für die Landwirtschaft, ja, und dort eher für die Großlandwirtschaften, weniger für die Kleinbauern und die Biobauern, und natürlich auch das Thema Wirtschaftsstandort, wobei ich mittlerweile, und das so von meiner Einschätzung her, dürfte die ÖVP doch ganz, ganz massiv an Wirtschaftskompetenz verloren hat oder an zugeschriebener Wirtschaftskompetenz verloren haben.
Welche 3, 4, 5 Kernthemen darf ich mir von der SPÖ hoffen beim Schnellverfahren?
Naja, das erste ist, wenn ich mir den Zeh anschlage, dann, dass sofort ein Arzt für mich verfügbar ist. Dann, und zweitens, dass wir in Zukunft natürlich auch nicht sparen müssen. Wirtschaftspolitisch vielleicht interessant, dieser angekündigte 20 Milliarden Transformationsfonds für die österreichische Wirtschaft. Es ist zumindest dann wirtschaftspolitisch ein Markenzeichen. Ja, und eben, dass wenn diese Reichen und Superreichen ihren Anteil dann auch bezahlen, dass wir eh Milch und Honig haben und vermutlich nicht wissen, wohin wir mit dem ganzen Geld sollen.
Wie schaut das bei der FPÖ aus? Gibt es da die 3, 4, 5 Kernthemen?
Naja, da gibt es im Endeffekt nur ein Kernthema und das ist, jetzt plakativ gesprochen, Österreich den Österreichern oder Österreich den wirklichen Österreichern, und die wirklichen Österreicher sind halt dann die 27%, die die FPÖ wählen. Gelegentlich wird das Thema Corona noch einmal hochgezogen, ja, so da scheint wirklich noch genug Frustration oder möglicherweise auch Wählerpotenzial abzuholen zu sein. Aber ansonsten sieht man von der FPÖ relativ wenig politische Wegmarken. Es ist allerdings nichts Neues. Ja. Die FPÖ war eigentlich zumindest seit Jörg Haider sie auf Populismus getrimmt hat, kaum mehr wirklich eine Programmpartei, wo man dann gesagt hat, das und das werden die Themen werden. Ja. Nur zur Erinnerung, eine Koalitionsbedingung von Heinz-Christian Strache war 2017, dass das Rauchverbot wieder gekippt wird. Ob das das Megathema ist, das ist die Frage.
Mhm. Wie schaut es bei den Grünen aus?
Naja, also mittlerweile, was ja relativ interessant ist, 2019 sind die Grünen ja mit einer relativ breiteren Strategie gefahren. Die sind natürlich auf dem Klimathema wirklich wieder ins Parlament hineingesurft. Aber es war natürlich Anstand in der Politik, politische Ethik, Transparenz und so weiter durchaus ein Thema. Und mittlerweile sehe eigentlich nur mal, dass wer Klimaschutz haben will, der kann nur die Grünen wählen. Sonst sehe ich da relativ wenig programmatische Eckpunkte, die auch wirklich nach außen kommuniziert werden. Ja, natürlich in den Programmen steht das und das und das drin, aber nicht einmal, dass ein Freak wie ich liest, Wahlprogramme von vorne bis hinten. Ja. Und der Punkt ist ja, die Parteien wissen ja wohl, wo ihre Stärken und Schwächen liegen und dementsprechend werden natürlich nur die Stärkefelder adressiert und kommuniziert.
Nochmal ganz kurz zu den NEOS.
Naja, NEOS, wie gesagt, auf jeden Fall einmal eine Senkung der Steuern, wobei man da aufpassen muss, dass man nicht das berühmte Katzensack kauft, ja, sondern es geht den NEOS vor allen Dingen um die Senkung der Lohnnebenkosten, und Lohnnebenkosten werden in Österreich nicht von den Arbeitnehmern, sondern von den Arbeitgebern funktioniert. Aber so das Steuerthema ist natürlich ein Thema, dann selbstverständlich auch das Bildungsthema. Interessanterweise auch mittlerweile eine andere Positionierung oder ein anderer Zugang in der Frage der Migration. Ja, also das ist mittlerweile so in Richtung kontrollierte Migration, so wie das amerikanische oder vor allen Dingen das kanadische oder australische Modell. Ja, das heißt, wir holen uns nur die, die wir dann auch wirklich haben wollen. Das ist ein massives Thema und dann natürlich schon auch, möglicherweise sieht sich die Frau Meinl-Reisinger jetzt wirklich schon in einem Ministerium sitzen, ja, und so die Positionierung, mit wem wir was machen, mit ÖVP und mit SPÖ, beide reformunwillig, beide träge bis zum Abwinken, und wir werden die große Reformkraft dann in Österreich werden.
Mhm. Bei den anderen Parteien hätte ich das Gefühl, dass wir das eh schon in Kürze abgehandelt haben. Vielleicht noch kurz zu KPÖ, nachdem sie auch aus Grazer Sicht, aus steirischer Sicht eine größere Rolle gespielt hat in der jüngeren Vergangenheit. Das ist de facto das Thema Wohnen und dann kommt lang nichts, oder wie kann man das verstehen?
Dann kommt, also da wäre mir nicht wirklich irgendetwas aufgefallen, aber natürlich am Thema Wohnen oder mit dem Thema Wohnen kann man natürlich ganz andere Politikfelder auch noch bespielen, ja, so wie soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort.
Wie wird es nach der Wahl ausschauen? Wovon könnte man jetzt hier vielleicht mit Glaskugel schauend ausgehen?
Nein, es wird einmal ein formales Prozedere geben. Sprich, der Bundespräsident wird die Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien empfangen und mit denen sprechen, und dann gibt es einmal einen offiziellen Regierungsauftrag. Ja. Das wird dann schon mal sehr spannend werden. Wen gibt da diesen Regierungsauftrag? Bisherige Usance war, es ist immer die stimmenstärkste Partei, aber der Bundespräsident ist völlig frei, wenn er beauftragt. Könnte er mir anrufen, ob ich nicht genug Tagesfreizeit hätte und Bundeskanzler werden möchte. Ja, theoretisch gesprochen. Aber das ist einmal so das formale Prozedere. Ich vermute, dass das diesmal elendslange Koalitionsverhandlungen wären, weil es gibt eigentlich relativ eindeutige Aussagen von Seiten der ÖVP, nicht mit Kickl, und die FPÖ wird vermutlich den Teufel tun, ihren Bundesparteiobmann schlicht und einfach zu opfern, nur um in eine Regierung zu kommen. Ja? Also die Türe scheint einmal zu sein. Nächster Punkt ist, sollten dann ÖVP und SPÖ verhandeln. Ich glaube, die müssen sich dann sofort einen Psychotherapeuten oder Mediator oder Konfliktmanager einladen, ja, weil das ist zumindest aus meiner Sicht her, ist es schon auf der persönlichen Ebene wahnsinnig schwierig. Und es mag zwar in der SPÖ durchaus polarisierte Kräfte geben, die einer Koalition mit der ÖVP nicht abgeneigt wären. Wie das bei Babler selber ausschaut, auch in der Funktionärsbasis, das ist schwer zu sagen. Die erste Rechnung wird schlicht und einfach sein, welche Mehrheiten gehen sich rein rechnerisch aus. Wird es möglicherweise, und das ist eben der Kannibalisierungseffekt von kleineren Parteien, reicht möglich oder geht sie möglicherweise ÖVP, SPÖ oder SPÖ-ÖVP-Koalition aus, oder geht sich nur eine Dreierkoalition aus, die vermutlich wohl keine einfache werden würde. Also ich vermute, vielleicht bringt uns das Christkind eine neue Bundesregierung, aber ich glaube, es wird diesmal wirklich ziemlich lange und ziemlich schwierig sein. Ja, und das kann natürlich sein, dass man offiziell in Koalitionsverhandlungen drin ist und eine Partei reißt dann aus welchem Grund auch immer die Reißleine, wie das zum Beispiel in Niederösterreich passiert ist, wo ÖVP und SPÖ verhandelt haben. Und irgendwann ist die SPÖ offensichtlich zu frech geworden, der ÖVP, und haben gesagt, na, dann ist mit euch nichts mehr, sondern verhandeln wir mit der FPÖ. Ja, etwas Ähnliches hat es 99, 2000 gegeben. Ja. Bundespräsident hat extrem darauf gedrängt, dass es weiterhin eine große Koalition, die damals eh nicht mehr so groß gewesen ist, geben werde. Und dann waren das elendslange Sondierungen und Koalitionsverhandlungen, die sich halt gezogen haben wie ein Kaugummi. Und irgendwann hat Wolfgang Schüssel dann, nachdem die Koalition fast schon zu Ende verhandelt gewesen ist, gesagt, der und der unterschreibt noch. Und übrigens, wir kriegen den Finanzminister. Das war in der SPÖ nicht durchzubringen. Und ruckzuck ist dann schwarz-blau gestanden.
Es war ja auch so damals von Wolfgang Schüssel, dass auf einmal der Drittplatzierte den Bundeskanzler gestellt hat. Ja. Und wenn man sich jetzt die, ich komme nochmal zum Thema Umfragen, anschaut, so weit auseinander sind dann Umfragen FPÖ, ÖVP und SPÖ nicht. Ja. Ich meine, ja, FPÖ und ÖVP haben sich angenähert. Mhm. Die matchen sich jetzt um Platz 1. So wie es aktuell ausschaut, die SPÖ vielleicht auf Platz 3. Kann es irgendwie eine Geschichte sein, dass die drei dann fast ex aequo sind und dann auf einmal der Dritte, der Zweite den Bundeskanzler stellt und der Erste außen vor gelassen wird?
Das haben wir schon im Jahr 2000 gehabt. Ja, es geht schlicht und einfach nur darum, eine mehrheitsfähige Regierung im Parlament zu haben, weil der Punkt ist ja, gesetzt den Fall, der Bundespräsident drückt eine Regierung durch, die keine parlamentarische Mehrheit hat. Ja. Also entweder verhandelt sie dann jedes Gesetz mit einer Oppositionspartei, und das hat man jetzt in der letzten Legislaturperiode gesehen bei Gesetzesmaterien, die ja zwei Drittel Mehrheit gehabt haben, wie schwierig bzw. hoffnungslos das gewesen ist. Und also eine Regierung ist natürlich jederzeit zu stürzen. Ja. Also Misstrauensantrag, und die einfache Mehrheit reicht, um diese Regierung dann wegzufegen. Ja. Ein Beispiel Wolfgang Schüssel ist natürlich das, was in Österreich immer gebracht wird. Aber es hat auch in Kärnten 1989 die Situation gegeben, dass die SPÖ aber wirklich nur um ein paar hundert Stimmen die absolute Mehrheit verfehlt hat. Und die FPÖ als Zweite und die ÖVP als Dritte haben schlicht und einfach einen Koalitionspakt gemacht. Und Jörg Haider ist das erste Mal Landeshauptmann gewesen. So, 1989 geht dann heute Herrn Haider sein Zugnall wieder mal über. Und was ist die Folge? Dass der drittplatzierte Christoph Zernater Kärntner Landeshauptmann wird. Ja? Sondern der Punkt ist schlicht und einfach, es spielt natürlich eine Rolle, gehe als Erster, Zweiter oder Dritter aus diesem Wahlkampf hervor. Ja? Aber es gibt keinen Automatismus, dass eben der Erste dann automatisch aussieht, die absolute Mehrheit. Ist mittlerweile ein bisschen sehr schwierig, aber es gibt diesen Automatismus nicht, dass das automatisch, dass das Kanzleramt ist. Man kann höchstens einen moralischen Anspruch davon ableiten, aber den moralischen Anspruch kannst du dann beim Salzamt aufsöhnen.
Ist eine Minderheitsregierung irgendwie ein Thema? Könnte das ein Thema sein, oder ist es einfach, weil es im tagespolitischen Geschäft dann einfach nichts zum Weiterbringen ist und eben immer die Gefahr von mit, okay, alle anderen backeln jetzt zusammen und wir unter Anführungszeichen stürzen die Regierung, wir wählen sie ab, einfach die Gefahr zu groß wäre?
Das gar nicht, weil es gibt ja genug europäische Länder, vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern, da ist eine Minderheitsregierung eigentlich die Normalform. Das ist dort schon durchaus in der politischen Kultur verankert, dass dann eben die Regierungspartei sich einen thematischen Koalitionspartner sucht. Wir haben 1970, 1971 auch eine Minderheitsregierung gehabt. Allerdings hat es einen inoffiziellen Pakt gegeben, dass eben die FPÖ die Regierung Kreisky, nämlich die Minderheitsregierung Kreisky, nicht stürzen wird. Das kann man schon machen. Das ist dann halt eine Art informelle Koalition, wo dann natürlich meistens informell davor schon etwas abgetauscht wird. Und 1970 war das schlicht und einfach das Stillhalten der FPÖ dadurch erkauft, dass die SPÖ gesagt hat, wir reformieren das Wahlrecht, sprich es wird mehr Mandate geben und es wird eine neue Bezugsgröße für die Verteilung der Mandate geben. Ja. Also ist es dann eine Art geduldete, stillschweigende Koalition. Ja. Aber wenn es dann wirklich so das sogenannte freie Spiel der Kräfte ist, ja, weil man für jedes Projekt oder für jedes Gesetzesvorhaben eine Mehrheit suchen muss, dann wird es natürlich schon wahnsinnig schwer. Und es kommt natürlich noch ein weiterer Punkt dazu. Ein substanzieller Teil der österreichischen Bundesgesetzgebung, das dann auf Landesgesetzgebung oder bis auf die Gemeinden runterschlägt, sind ja Vorgaben, die aus Brüssel kommen, in Form von Richtlinien bzw. in Form von Verordnungen. Und da kann man nicht sagen, naja, bei uns ist es ein bisschen blöd, weil wir haben keine handlungsfähige Regierung. Ja. Das muss umgesetzt werden. Dann wird es natürlich möglicherweise wiederum schwierig, weil dann kann es schon sein, dass Partei B sagt, ist in Ordnung, dort gehen wir mit, aber wir wollen jetzt das und das Thema, dass wir da wieder eine Mehrheit finden. Und wie man weiß, Freispiel der Kräfte ist da meistens relativ teuer.
Ich würde das Thema mit dem Bundespräsidenten noch ganz kurz anschneiden, weil Alexander Van der Bellen hat ja hier und da schon immer mal angekündigt, ich werde keinen Herbert Kickl als Kanzler angeloben. Ja. Kann man wirklich davon ausgehen, dass er das wahrmacht und sagt mit, okay, das will ich wirklich nicht, ich gehe zum Zweit-, zum Drittplatzierten? Oder sagt er so mit, na, es ist Usus, dass es der Stimmenstärkste ist, ich gebe ihm die Möglichkeit und dann muss ich ihn halt angeloben, sollte eine Mehrheit finden?
In einem ersten Schritt erteilt der Bundespräsident den Regierungsbildungsauftrag. Und da ist er, wie gesagt, völlig frei, wen er diesen Auftrag gibt. Wenn jetzt diese Person keine Koalition oder Mehrheitsregierung zusammenzimmert, dann passiert eigentlich das, was man 2000 gesehen hat, dass schlicht und einfach der Bundespräsident auf die Seite geschoben wird und dann handeln die zwei sich eine Koalition aus. Und der Bundespräsident hat natürlich die Möglichkeit, dass er sagt, ich gelobe diese Regierung nicht an. Ja. Und dann haben wir aber das, was man eine veritable Staatskrise nennt. De facto bleibt ihm fast nichts anderes übrig, als diese Regierung anzugeloben. Er kann natürlich eines machen und das hat schon Van der Bellen 2017 gemacht und das hat Klestil auch im Jahr 2000 gemacht, dass er einige Personen wirklich von der Ministerliste streicht. Ja. Dass er sagt, ist in Ordnung, ich habe es euch geeinigt. Es passt man das Ganze zwar nicht, zumindest im Jahr 2000 gewesen, ist es so gewesen, aber die und die Person ist für mich nicht ministeriable, die gelobe ich nicht an, weil es wird jeder Minister einzeln angelobt und das wäre natürlich eine Blamage für Bundesregierung, wenn sie mit einer Ministerliste kommt und dann kommt es zur Angelobung und dann kommt es zur Person X und der Bundespräsident sagt, ja, aber ganz sicher nicht. Ja, das wird natürlich alles im Vorfeld diskutiert und schon auf Schiene gebracht. Aber also theoretisch hat der Bundespräsident in der Beziehung wahnsinnig viel Macht. Ja. Praktisch bleibt ihm dann fast nur mehr die Rolle des Staatsnotars. Außer er will seine verfassungsmäßigen Kompetenzen so ausreizen, wie das zwar theoretisch möglich wäre, aber praktisch natürlich möglicherweise wirklich verheerende Kollateralschäden hätte.
Antenne Steiermark, der Podcast.